24 Gaza people. Annoying season 14. Presented by WIG, Vienna Insurance Group. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 14 des Karriere- und Weitergang-Podcasts ist presented by WIG, Vienna Insurance Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein vierter Gast in Season 14 ist Manuel Schleifer, Senior Aktienstratege bei der Raiffeisen Bank International, begeisterter Gitarrenspieler und auch Schwimmer und jetzt herzlich willkommen bei mir im Studio. Servus, lieber Manuel.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Ich freue mich, du bist nicht hergeschwommen im Donaukanal, sondern doch irgendwie öffentlich gekommen. Es ist ein verdammt heißer Tag und liebe Hörerinnen, vorab, es ist schon wieder einer jetzt, der Wiener Börse, Sportmusik und mehr einfach vollkommen perfekt ausfüllt. Aber Manuel, fangen wir mal an. Was hat dich als junger Bub dazu bewegt, in Richtung Börse zu denken und was waren deine ersten Steps?
Also ich komme aus einer sehr stark von Banker dominierenden Familie, also Vater und Onkel. Dementsprechend sind Börsethemen, Geldthemen am Familientisch, glaube ich, immer gang und gäbe gewesen. Und ich denke, wenn man das von klein auf immer wieder hört, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Thema nervt einen irgendwann extrem oder es war so wie bei mir, dass man selbst auch eine gewisse Leidenschaft entwickelt. Die erste Aktie ist dann im Zuge der Finanzkrise eigentlich tatsächlich gekauft worden. Also ich war damals 17, 18 Jahre und habe dann auf Anraten meines Dads den Dip gebuyt damals.
Also du bist der Erfinder von beide Dip, ne?
Soweit würde ich nicht gehen, aber es hat zumindest mein Interesse dann geweckt, weil ich damals dann tatsächlich sehr günstig reinkommen bin und dann nach kurzer Zeit, es ist ja schon an den Börsen wieder bergauf gegangen. Und als junger Teenager, wenn man dann innerhalb von kurzer Zeit sein Kapital schon verdoppelt, dann hat das natürlich dementsprechend das Interesse auch geweckt. Ja.
Also nur um zu präzisieren, wir sprechen von Lehman 2008 und was danach war.
Genau.
Das waren ja epochal historisch geile Einstiegskurse. Die Amerikaner haben dann später beide fucking Dips sogar dazu gesagt, weil du jedes Dip kaufen konntest irgendwie in der Vergangenheit. Und ich möchte auch dazu sagen, ich wusste das nicht, weil ich im Vorgespräch zu Schlampig gefragt habe, dass Vater auch Banker ist. Und Oberösterreich natürlich ein starker Ort, wo du herkommst. Ne?
Genau.
Dort gibt es noch sowas wie Aktienkultur an gewissen Homebuys und dort sind auch die Bankchefs ein bisschen involviert in das Thema, was man in Wien nicht so sieht.
Natürlich, ja.
Einschaltung Ende. Steyr, glaube ich, ne?
So ist es, ja.
Genau, da kommen wir dann auch.
Wunderschöne Stadt.
Ja, ja, absolut. Kommen wir dann im Schwimmsport auch noch dazu, aber sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber ist doch wunderbar, wenn man so einen Einstiegszeitpunkt findet und so
absolut.
Eine First Impression, ja.
Absolut. Problem war nur, dass ich bin ans Gymnasium gegangen, das heißt, Finanzbildung war dort jetzt nicht so im Fokus. Das heißt, ich habe zwar Geld verdient, aber eigentlich nicht genau verstanden, warum. Mir war aber relativ schnell klar, dass macht Spaß, das ist interessant und ich würde das gern beruflich machen, was auch immer, irgendwas mit Börse. Und so hat es mich dann auch an die Uni verschlagen.
An die Uni verschlagen und du hast auch immer Internships gemacht.
Ja, genau.
Sparda Bank und dann bei der Gentro, die in Wahrheit Raiffeisen Zentrobank geheißen hat, wie die Heike mir immer gesagt hat.
Genau.
Was waren deine Aufgaben bei der Zentro zum Beispiel?
Ich habe damals das Praktikum über ein Stipendium der Wiener Börse erhalten.
Gratulation.
Dankeschön. Und in diesem Stipendium ist es um den Erhalt der Börsenhändlerlizenz gegangen. Das heißt, man macht den Kurs, um später dann am Spotmarkt handeln zu dürfen. Mhm. Und die Belohnung für das Bestehen der Prüfung war dann eben ein Praktikum dort, wo ich die Händler im Market Making, im Sales Trading unterstützt habe. Das heißt, ich habe dort vorwiegend Hintergrundarbeit geleistet. Also ich habe nicht selbst handeln dürfen natürlich, aber für die Händler und Händlerinnen gewisse statistische Analysen gemacht, Sachen ausgerechnet und so weiter. Das heißt, es war für mich eher das mitzubekommen, wie läuft sowas ab, wie schaut es am Handelsraum wirklich aus, wie wird kommuniziert untereinander. Das heißt, es war weniger meine Tätigkeit selbst, sondern mehr zu sehen, wie läuft es in der Realität tatsächlich ab.
Und damals war die Raiffeisen Zentrobank noch die Raiffeisen Zentrobank und noch nicht Teil der RBI und sie war auch noch am neuen Markt. Ne?
Ja.
Das war auch, glaube ich, eine tolle Location.
Absolut,
legendär.
Absolut.
Ja. Und was hast du dann mitgenommen aus dieser Zeit? Was wolltest du Market Maker werden oder war es nur eine tolle Erfahrung zu dem Zeitpunkt?
Es war zu dem Zeitpunkt eine tolle Erfahrung. Ich meine, ich war natürlich schon auch gebiased von den Hollywood-Streifen und so weiter und dieses wilde Getümmel, Leuten der Telefone und so weiter. Und das hat dann ich habe relativ schnell gemerkt, die Realität mittlerweile ist eine andere. Also das Handeln selbst ist eigentlich nicht mehr mit dem zu vergleichen, wie es früher war. Es ist eine sehr monotone Tätigkeit, eine Tätigkeit, die einen eigentlich den ganzen Tag über an den Desk fesselt, also Mittagessen am Schreibtisch und so weiter. Sehr klar strukturierter Arbeitstag. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass diese romantische Vorstellung des Händlers eigentlich nicht mehr das ist, was ich mir vorstelle. Ich habe aber schon gewusst, dass es viele andere Möglichkeiten gibt, an der Börse zu arbeiten. Aber ich habe gemerkt, okay, der Händler selbst ist, oder der Beruf des Händlers ist es vermutlich nicht für mich.
Und du bist dann in Wahrheit auch der Geldanlage und dem Bereich, also der Branche treu geblieben, aber doch woanders hingegangen, nämlich zu Savvity.
Genau.
Erklär uns ganz kurz Savvity zur Firma und du warst Junior Portfolio Manager. Was du dort gemacht hast und für die Leute, die es nicht kennen.
Genau, also Savvity ist im Grunde eine Vermögensverwaltung, eine digitale. Das heißt, ich habe den Vorteil, dass ich eben nicht zu einem Bankberater oder einer Bankberaterin gehen muss. Ich kann alles von zu Hause aus machen. Und wir haben ich bin damals durch meinen Mentor an der Uni dazugekommen, der Co-Founder war bei dem Unternehmen.
Okay.
Und wir hätten das Business dort eben aufgezogen, haben das aufgezogen in Wien und waren sicherlich damals die ersten im deutschsprachigen Raum oder zumindest in Österreich, die das machen wollten. Genau.
Und du bist dann aber zurückgegangen, quasi zurück, nicht wirklich, sondern hin zur Raiffeisen Bank International, die Zentro, die ist ja eher zufällig über die Wiener Börse passiert und trotzdem bei diesen Farben dann geblieben. Junior Equity Market Strategist hast du eingegeben und nicht Analyst.
Genau.
Für die Hörerinnen und Hörer, würdest du den Unterschied bitte kurz herausarbeiten?
Also der Unterschied ist bei uns der, dass wir bei der Strategie davon sprechen, das ist ein sehr stark top-down getriebener Ansatz. Das heißt, wir schauen uns an, was macht der Gesamtmarkt im Allgemeinen? Wo bewegt sich der Dow Jones hin? Was macht der DAX? Was macht der ATX? Und wie hängt das mit den makroökonomischen Faktoren zusammen, Geopolitik und so weiter? Wohingegen wir als Analyst jemanden bezeichnen, der sehr stark bottom-up agiert. Das heißt, er schaut sich oder sie schaut sich einzelne Unternehmen an und fängt sozusagen bei einem Balance Sheet an, beim Income Statement, Cashflow Statement und so weiter. Das heißt, im Großen und Ganzen ist es einfach eine andere Art und Weise der Herangehensweise, wie man jetzt ein Unternehmen analysiert.
Und das war von Anfang an Raiffeisen Research innerhalb der RBI, nehme ich an.
Genau, oder? Also wir haben im Endeffekt eine eigene Strategieabteilung gehabt und eine eigene Analyseabteilung für die Aktien und daher kommt auch die Differenzierung. Mittlerweile ist es aber zusammengelegt, das heißt, ich mache mittlerweile auch beides, also Strategie und Analyse für einzelne Unternehmen.
Und welche Unternehmen zum Beispiel dann?
Also ich bin es ist nach Sektoren eingeteilt bei uns. Das heißt, ich mache den gesamten Basiskonsum, alles, was man essen und trinken kann, Produkte des täglichen Bedarfs, also sozusagen die unterste Ebene der Maslow'schen Bedürfnispyramide.
Rutscht da aus österreichischer Sicht irgendwas rein, Ato & Co. oder Grana oder so, oder ist das zu weit hergeleitet?
Also grundsätzlich ja, ich mache allerdings nur die großen etablierten Märkte, also ich mache keine österreichischen Titel, sondern nur die großen europäischen oder US-amerikanischen.
Okay, ich gehe die Zeitschiene mit dir mehrfach durch, weil wir viele verschiedene Themengebiete haben. 2018 angefangen, 2022 professionell geworden und seit heuer bist du Senior. Das ist jetzt nicht so, weil man so schnell altert, sondern weil ein Arbeitgeber offenbar zufrieden ist und dir diesen Stempel Senior gibt, dass man schon eine Ahnung hat. Das ist, glaube ich, im Jänner 2024 dann gewesen.
Ja, genau. Also
ist man schon mit
Jahreswechsel. Ja, absolut, natürlich. Also es ist für mich auch eine Bestätigung für die Arbeit, die man reingesteckt hat und vielleicht auch halt natürlich die Leidenschaft, die mitspielt für den Beruf und die Kombination hat offensichtlich dazu geführt. Hängt natürlich auch immer sehr stark von den Führungspersonen ab, die dahinter stehen, von der Bank natürlich auch. Und da bin ich sehr, sehr dankbar darüber, ja.
Du hast mir im Vorgespräch einen Namen genannt, von dem du fachlich sehr viel profitieren konntest, kannst gerne im Podcast wiederholen.
Absolut, ja, das war meine letzte Führungsperson, der Christian Hinterwallner, der für mich eben nicht nur, ja, liebe Grüße, genau, sich in die Selbstständigkeit verabschiedet, alles Gute für diesen Weg, aber hat mich sehr stark geprägt, nicht nur fachlich, sondern eben auch auf persönlicher Ebene, mich dahin gebracht, glaube ich, auch, wo ich heute bin, ja.
Christian Hinterwallner ist einer der wenigen, der ein bisschen an Homebias mitbringt in der immer kleiner werdenden österreichischen Research-Szene. Großen Dank an euer Haus und auch an die Erste, dass da was passiert, auch an die Baderbank in München, an Kepler Chevreux und an die Wiener Privatbank, das ich alle nenne. Wie stark ist Österreich übergewichtet in eurem Tun gemäß der internationalen Bedeutung?
Zu viel.
Zu viel,
definitiv, sagt, ja. Und ich meine, ich kann es verstehen. Ja, ja. Wir alle tendieren dazu, Dinge zu kaufen, die wir kennen. Ist ja beim Essen genau das Gleiche. Ja. Und an dem orientiert man sich. Man kennt vielleicht jemanden, der dort arbeitet. Und so viele börsennotierte Konzerne gibt es jetzt auch wieder nicht in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern. Aber es ist definitiv etwas, wo wir als Raiffeisen Research auch einen gewissen Bildungsauftrag haben. Das heißt, natürlich wird es gewünscht von Kundenseite, aber wir forcieren schon auch den Kunden, sich breiter aufzustellen.
Ja. Andererseits wieder sehe ich mal als großer Verfechter von Homebuyers und mit dem nochmal verstärkten Danke an Raiffeisen Research, dass man da halt auch keine Konkurrenz hat, fast im Research. Und wenn man sich verschrieben hat, dem Heimmarket irgendwie verbunden zu sein, dann ist das natürlich auch eine wesentliche Sache. Lieber Manuel, wie kann ich mir jetzt so einen Tages- oder Wochenablauf von einem Senior Equity Market Strategist vorstellen? Viele Meetings, gemeinsame Meinung bilden. Wie funktioniert das so?
Genau, also im Großen und Ganzen, ich meine, das ist so ein Klischeesatz, aber an der Börse ist kein Tag gleich, ja.
Stimmt.
Ich kann jetzt nicht den Tagesablauf schildern. Ich kann nur sagen, grundsätzlich ist es bei uns so, jeder hat seine eigene Coverage. Das ist völlig egal, ob das jetzt ein Junior ist, ein Professional oder ein Senior oder ein Abteilungsleiter. Jeder hat seine Märkte, für die er oder sie verantwortlich ist. Und dementsprechend muss er oder sie hier die Analysen schreiben. Das heißt, auf Einzeltitelebene würde das bedeuten, viermal im Jahr muss ein Report rausgehen mit Kursziel, Empfehlung und so weiter, volles Programm. Und wie die Person zu diesem Kursziel kommt, obliegt ihm komplett selbst. Ja, das heißt, jeder hat seine unterschiedlichen Ansätze bei uns. Und wenn ich sage, ich brauche jetzt mal 2 Wochen Zeit, weil ich eine Analyse mache, dann wird mich da keiner stören. Ja. Was natürlich als Senior anders geworden ist, es ist die Frequenz der Meetings deutlich gestiegen und natürlich auch, sage jetzt mal, die Verantwortung, die man trägt, wenn man natürlich auch wesentlich mehr bei Präsentationen ist, bei Kundenveranstaltungen und so weiter. Das heißt, man muss nicht nur seine eigene Coverage im Blick haben, sondern das große Ganze, wo man dann wieder bei der Strategie wären. Und das ist eigentlich das, was ich versuche zu vereinen. Das heißt, sowohl meine Einzeltitel-Coverage im Blick zu behalten, als eben auch das große Ganze. Damit meine ich jetzt Themen wie die US-Wahl, beispielsweise die Frankreich-Wahl, aber auch Zinssenkungen, wo geht es mit der Konjunktur hin? All das muss zusammenpassen zu unserem Gesamtmarktbild, weil wir dann ja auch wiederum für einen ATX, einen Dow Jones, eine Kauf-, Verkauf-, Halten-Empfehlung etc. rausgeben.
Dein Chef, der Gunter Täuber, der ist ja sehr stark unterwegs in den Landen, auch über die Grenzen hinaus, also viele, viele Veranstaltungen und ihr seid auch auf LinkedIn sehr präsent als Unternehmen. Wie geht es dir da damit?
Ja, also ich glaube, LinkedIn ist so ein Thema, was man mögen kann oder nicht. Ja. Ich war ja jemand, der jetzt selber nicht so extrem aktiv war auf Social Media bislang. Aber ich muss schon sagen, generell jetzt aus beruflichen Aspekten macht schon Sinn. Also vor allem jetzt sich auch mit anderen Analysten, Analystinnen zu vernetzen. Seien es Chart-Ideen, einfach nur Insights zu bekommen, aber natürlich auch selbst seine eigenen Ideen zu promoten. Da ist LinkedIn ein sehr, sehr nützliches Marketinginstrument.
Und man kann auch leibernde Sachen reinschreiben beim eigenen Profil. Ich musste heute schmunzeln bei der Vorbereitung auf den Termin mit dir. Wolf auf Landstraße. Dazu muss man sagen, die Landstraße ist die Location von deinem Arbeitgeber. Und Wolf of Wall Street hat man vielleicht gesehen und du hast das 10 Minuten früher im Gespräch irgendwie so durchklingen lassen. Der Film taugt dir, nehme
ich
an, oder?
Ich würde es gar nicht sagen, weil der Film natürlich schon auch gewisse Stereotype bedient, die vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß sind. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch in Wien und nicht in New York oder London oder Frankfurt. Aber trotzdem finde ich, es ist ein extrem witziger Gag. Und wir versuchen halt im Research auch nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern es ist auch eine gewisse Form von Infotainment, sage ich jetzt mal. Das heißt, auch der Schmäh darf natürlich nicht fehlen.
Also Wolf auf Wallner Straße ist ja fast auch noch sehr, sehr nahe.
Dann absolut, ja.
Eingegeben, was mir auch noch taugt, und jetzt ein kleiner Themenwechsel, Rocking Guitars. Haben wir Vorgespräch gehabt, du liebst Gitarren, kann man glaube ich so sagen, sonst hättest du nicht so viele daheim herumstehen. Wie viele sind?
Momentan 7 Stück.
7 Stück, und welche Richtung, klassisch oder elektronisch?
Es ist alles dabei, also ich komme auch nicht aus einer Bankerfamilie, sondern auch einer sehr musikalischen Familie. Das heißt, ich bin mit den Stones und den Beatles aufgewachsen, habe dann natürlich über die Zeit auch meinen eigenen Stil gefunden. Das heißt, es sind von akustischen Gitarren, halbakustischen zu elektronischen Gitarren alles dabei.
Also bei den Beatles nicht mehr live als Zeitzeuge. Bei den Stones kann man das ja schwer sagen. Ja.
So ist es.
Die hören ja nicht auf einfach, ja. Was ja gut ist.
Ja. Ja.
Das heißt, du bist aber schon eher elektronisch unterwegs.
Ja, schon, ja. Also eine gute akustische Gitarre sollte man auf alle Fälle im Repertoire haben, finde ich. Aber eine gute E-Gitarre hat auf alle Fälle ihren Charme.
Und wird da auch komponiert und gesungen?
Nee, so kreativ.
Und recorded irgendwas?
So kreativ bin ich nicht. Also aufnehmen hin und wieder ja, nach Lust und Laune. Aber das ist eher halt dann nur für mich selbst, um das anzuhören und auch es vielleicht zu merken, wo man selbst noch Verbesserungsbedarf hat, ja, bei der Technik und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Hobby für mich selbst.
Mehr als ein Hobby ist Schwimmen, glaube ich. Ne? Das war doch eine Zeit lang dein Lebensinhalt, wenn ich das so richtig im Vorher... Er nickt jetzt.
Absolut,
reden wir über das Schwimmen.
Gerne.
Und Steyr, bist noch eng verbunden mit deinem Verein, der dich auch quasi groß gemacht hat. Wie kommt man zum Schwimmen?
Das ist eine gute Frage. Es war simpel so,
immer dass... Immer so viel Hochwasser in Steyr.
Das ist war aber auch mittlerweile nicht mehr. Also die haben echt was geleistet mit dem Hochwasserschutz. Aber vor 10 Jahren hätte ich das komplett unterschrieben. Ja. Nee, es hat relativ unspektakulär begonnen. Meine Eltern wollten, dass ich schwimmen lerne. Und das hat sich dann so ergeben, dass es die Möglichkeit gegeben hat, das über den Verein zu machen später dann, um eben nicht nur sich über Wasser zu halten, sondern auch Rücken schwimmen zu lernen und so weiter. Das war meinen Eltern wichtig. Und ich habe generell verschiedenste Sportarten ausprobiert. Und eigentlich wollten sie nie, dass ich Wettkämpfe schwimme, weil das wäre dann aufwendig gewesen und überall hinfahren und so weiter. Aber es ist dann anders gekommen. Und ich habe dort dann eine gewisse Leidenschaft entwickelt für den Sport, natürlich auch dann die Freundschaften geschlossen und so weiter. Und daraus ist dann eine Langzeitbeziehung geworden.
Und welche Disziplin innerhalb der Schwimmdisziplinen ist deine liebste?
Brust.
Brust. Und welche Distanzen?
50 und 100 Meter.
Also die brutalen kurzen.
So ist es.
Jetzt haben wir das im Vorfeld besprochen. Du bist der absolut sportliche Typ, aber jetzt nicht der Riese. Und kommst über die Frequenz. Ne?
Genau, genial. So ist es.
Ganz genial.
Ja.
Und so hast du deine Leistungen dann abgerufen. 50 Meter, 100 Meter. Welche Bestzeit hast du da stehen auf 50 zum Beispiel?
Das war rund 31 Sekunden auf der Kurzbahn.
Das ist in etwa knapp mehr als 10% über dem österreichischen Rekord. Und wenn man das umlegt jetzt aufs... Ich habe im Vorfeld nachgeschaut. Also ich bin jetzt nicht so spontan klug, aber das ist schon gewaltig, wenn man es umlegt auf eine Laufdisziplin. Wenn ich mir denke, der Rekord ist bei 44 und ich schaffe 48, wow. Ja, also wie viele Jahre warst du ambitionierter oder sehr ambitionierter Schwimmer?
Also die ambitionierteste Phase war sicherlich die Zeit rund um die Matura, weil ich da erstens mal dann auch schon die Statur hatte und auch noch die Zeit hatte, um viel zu trainieren. Schwimmen ist ein extrem zeitaufwendiger Sport und das ist dann bis zum Bundesheer gegangen und dann ist es weniger geworden von der Trainingsintensität. Wirklich aufgehört habe ich nie. Also jetzt sind es eher so die Mastersbewerbe und bin halt mehr im organisatorischen Bereich aktiv, aber die Liebe ist nach wie vor da und so ganz wird es mich wahrscheinlich nie loslassen.
Und bist du im Masters im Vergleich zu den, man altert ja gemeinsam in jungen Jahren, bist du da besser oder schlechter geworden im Vergleich?
Ich würde sagen, ich bin gleich geblieben.
Also
ich habe es mir auch leicht gemacht.
Ich hätte besser noch geworden, weil du so fit ausschaust.
Dazu müsste ich noch mehr trainieren. Also ich habe jetzt eigentlich das letzte Jahr sehr wenig gemacht und das ist natürlich auch ein bisschen die Interessen verlagern sich ein wenig. Ich glaube, das ist völlig normal. Aber unterm Strich, wenn ich jetzt wieder anfangen würde, wäre ich wahrscheinlich wieder im Mittelfeld relativ rasch mit dabei.
Bei deinen Strecken 50 und 100 Meter kommt es ja noch sehr darauf an, ob man die Kurzbahn mit 25 Meter oder die Langbahn mit 50 Meter jetzt als Sportstätte hat. Was war dir lieber?
Hallenbad, Kurzstrecke, draußen war es mir.
Die Wände, ne?
Ja. Das auch, aber vor allem, weil meistens die 50-Meter-Bahnen im Freibad sind und war immer wahnsinnig kalt beim Training und auch bei den Wettkämpfen. Also ich habe es nicht gemocht und darum viel lieber drinnen. Und es ist tatsächlich so, ich habe nicht nur eine hohe Frequenz gehabt, sondern auch eine gute Sprungkraft. Und die ist bei der Wende sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend war ich auf der Kurzbahn immer schneller als auf der Langbahn.
Ganz, ganz spannend. Und Staffeln fallen da einfach ab, da ist man dabei, ne?
Ja, also gerade bei den Masters nach wie vor noch. Also so viele gibt es ja da auch nicht. Und das ist nach wie vor... also bei den Masters ist jetzt auch Konkurrenzdruck auch nicht so groß. Das ist sehr familiär und so weiter. Und da geht es eher um den Spaß. Also da schaue ich noch, dass ich regelmäßig dabei bin, ja.
Hast du Lagen auch einmal probiert oder
ja, gäbe
es da eine Schwäche? Nein, dann offenbar nicht wirklich. Ne?
Nee, es ist so, dass bei den Lagen, also man sagt, entweder man kann Brust oder alles andere.
Okay.
Und tatsächlich sind viele Lagen-Wettkämpfe über die 50 oder über die Bruststrecke gewonnen worden. Weil in der Regel dann die, die da gut waren, die haben dann das Rennen entschieden und ich habe das auch einige Zeit lang gemacht. Aber Lagen zu trainieren ist noch zeitaufwendiger, weil du halt in allem halbwegs gut sein musst und dementsprechend mit zunehmendem Alter ist sich das dann auch irgendwann nicht mehr ausgegangen.
Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob die Reihenfolge immer gleich ist. Ich weiß, dass man mit dem Rücken beginnt, wenn ein Nichtköpfler, dann kommt, glaube ich, Brust, oder? Dann kommt Butterfly und zum Schluss Crawl. Spannend.
Genau.
Und auch da eher die kürzeren Distanzen.
Ja, unbedingt.
Nehme ich an auf den Staffeln, wenn man es jetzt vergleicht mit den Brust-Skills. Ja. Und Steyr, du bist immer noch tätig im Verein, im Schwimmverein, bist stellvertretender Obmann und auch
bin ich gewesen. Mittlerweile mache ich das, was ich am besten kann, nämlich mit Geld umgehen, das heißt den Kassier.
Genau, und gute MP3s kaufen, um einen DJ im Stadion
natürlich
machen zu können.
Genau.
Das ist, kann ich mir gut vorstellen.
Genau.
Yes, gut. Deine Skills weitergeben, bist du auch irgendeine Art von Trainer im Schwimmbereich?
Ich habe eine Zeit lang tatsächlich mit Volksschulkindern Schwimmtraining gemacht, mittlerweile aber nicht mehr. Also es ist Schwimmtraining an sich um nichts einfacher als selbst zu schwimmen. Also es ist auch ein Sport, der sehr dynamisch ist, entwickelt sich immer weiter, wahnsinnig spannend, aber mein Tag hat leider auch nur 24 Stunden. Und dementsprechend, das war aber eine gute Tätigkeit während dem Studium bei mir, da habe ich das gemacht.
Das ist übrigens auch so ein Learning von dieser Podcast-Reihe, wenn ich mich mal frage, wie geht sich das aus, wenn ich manche Gäste durchblättere, was da steht, bei mir ist so nur eine Doppelseite Mitschrift irgendwie. Dein Wissen gibst du sehr wohl auch weiter, jenes Wissen, das du im Wertpapierbereich erworben hast, Stichworte FH Joanneum, da sind wir jetzt in Graz wieder.
Genau, ja.
Und dann auch Raiffeisen Campus, auch da ein paar Worte dazu.
Genau, ja, gerne. Bitte. Also im Endeffekt ist das Unterrichten, ich will es nicht sagen, eine willkommene Abwechslung, es ist eine willkommene Erweiterung von meinem Job. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich generell sehr gerne vor Leuten präsentiere, was andere gar nicht mögen. Und völlig egal, ob das jetzt alteingesessene Fondsmanager sind oder eben sehr junge Leute, wie beispielsweise an der FH. Ich habe dort die Möglichkeit bekommen, ebenfalls von meinem damaligen Mentor, der an der Uni war, die haben einen externen Lektor gesucht für die FH und ich habe das Angebot angenommen, macht wahnsinnig viel Spaß. Kurs ist Finanzinstrumente, also das ein oder andere Hörer, Hörerin kann ich nur empfehlen, sich zu inskribieren an der FH. Ich mache dort Bachelor, also jetzt nichts mega Wildes, aber wir lernen die Grundbasics, was ist eine Aktie, wie funktioniert eine Anleihe, wie hängt das alles zusammen und was ist ein KGV, so ganz basic Sachen. Und der Raiffeisen Campus hat eine etwas anderen Themenhintergrund, hier geht es vor allem um die Kryptoindustrie. Also wir haben ja bei uns auch seit 3 Jahren mittlerweile auch schon den Krypto-Desk, also die Coverage von Kryptowährungen, für die ich zuständig bin. Und wir versuchen dort am Campus für Berater, Beraterinnen, die Interesse haben an dem Thema, sozusagen das Krypto-1x1 beizubringen in einem 3-stündigen Vortrag, wo man eben lernt, okay, was ist das, wie kommuniziere ich das dem Kunden gegenüber, ist das was zum Geldanlegen oder ist es mehr ein Spekulationsinstrument, solche Themen.
Mhm. Gibt es irgendwas aus deinem doch sehr, sehr ambitionierten Sportausübungsbereich, dass du sagen kannst, das hat mir geholfen dann im Business?
Also ich glaube, ein gewisser Wettbewerbstyp schadet nie zu sein. Und es ist schon auffallend, dass sehr viele in der Finanzbranche irgendwas mit Sport gemacht haben im Hintergrund. Also ich glaube, also dieser, ich meine, und damit meine ich jetzt gar nicht die Konkurrenz zu Kollegen oder Kolleginnen, sondern vielmehr die Konkurrenz mit dem Markt. Besser zu sein als der Konsens, solche Geschichten. Also ein gewisser Wettbewerbsgedanke ist dabei. Und ich glaube einfach generell, dass der Sport mir schon auch ein gewisses Grundgerüst mitgegeben hat, was die Stressresistenz betrifft, was die Fitness betrifft. Der Job selbst ist schon fordernd. Das kann ich nicht schönreden. Gerade jetzt, wenn Phasen sind wie Corona, Ukraine-Krieg, US-Wahl und so weiter, sind die Tage manchmal sehr lang und da schadet es nicht, auch eine gewisse Physis mitzubringen und auch eine gewisse mentale Stärke, die man durch den Sportteil sehr gut erlernt.
Wenn ich jetzt nach so einem anstrengenden Arbeitstag irgendwie noch aussporteln will, dann gehe ich meistens laufen, weil Dennis muss ich, wenn suchen ist zu anstrengend.
Ja.
Gehst du manchmal schwimmen oder auch laufen oder irgendwas
anderes? Ich nehme die Gitarre.
Du nimmst ja die Gitarre.
Ich nehme die Gitarre, ja, tatsächlich. Und momentan bin ich so ein bisschen in meiner Fitnessstudio-Phase.
Okay.
Was leichter ist, als schwimmen zu gehen, weil schwimmen ist zeitaufwendiger. Das Fitnessstudio ist direkt neben der Wohnung und das ist gleich am Weg, ist super easy. Aber tatsächlich ist mein Mittel runterzukommen, eigentlich die Musik, ja.
Schön. Bei mir eigentlich auch immer wieder. Manchmal muss ich auch laufen gehen. Tennis ist vergleichbar mit Schwimmen. Du musst irgendwo hin, du brauchst jemanden. Das ist dann anstrengend geworden. Wenn ich jetzt einen Schwimmer vis-à-vis sitzen habe und den Rekord von Reitzhammer erwähnt habe, 27, 47, wir haben schon eine geile Generation an Schwimmern.
Ja, momentan, oder? Also es war lange Zeit Durststrecke, ja. Wo wir auch das Problem hatten, dass sich der ganze Sport auf einige wenige Personen konzentriert hat, also ob das jetzt Rogan war, eine Dinko Jukic, eine Mirna Jukic, die Großartiges geleistet haben, aber wie die halt weg waren, hat es ein Loch gegeben. Ja. Und ich glaube aber, dass in den letzten Jahren sehr gute Hintergrundarbeit gemacht wurde. Vielleicht reicht es noch nicht überall für ganz vorne, aber beispielsweise ein Felix Auberg jetzt wieder super, Großartiges geleistet auch, ja. Und in der Breite sind wir einfach jetzt wesentlich besser aufgestellt, also können wir schauen. Also ich schaue sehr, sehr optimistisch in Richtung Olympia.
Ich habe so das Gefühl, dass die heutigen Stars, und ich spreche Stars, weil das sind Top-Leistungen in kurzer Abfolge hintereinander, viele auch, jetzt auch mit Staffeln und so weiter, leider nicht mehr so gut vermarktet werden wie früher, weil die Jukic-Geschwister oder den Markus Rogan kannte ja jeder nach der Reihe oder ja. So zum Beispiel auch. Ja. Aber das lasse ich jetzt mal so stehen. Lieber Manuel, was taugt dir an deinem täglichen Job? Du hast schon gesagt, jeder Tag ist ein bisschen anders, man weiß nie, was kommt, aber was ist das Spannende dran?
Ich glaube, das Spannende ist zu verstehen, dass die Börse eigentlich das größte Gehirn ist, das wir auf diesem Planeten haben, weil es nichts anderes macht, als Informationen verarbeiten. Und nur, dass halt dann nicht 0 oder 1 rauskommen, sondern rauf oder runter. Das heißt, die Börse sagt uns wahnsinnig viel darüber, was auf der Welt passiert, und es passiert jeden Tag wahnsinnig viel, und da ein Teil davon zu sein, finde ich mega spannend. Und vor allem rauszufinden oder es zu versuchen, rauszufinden, wohin das es geht, das ist etwas, was mir jeden Tag antreibt. Ja.
Ich finde es sehr spannend als Beobachter der Research-Szene über Jahrzehnte jetzt auch schon, dass sich das so verändert hat, dass weniger das spektakuläre, singuläre Kursziel zählt, wo man sagt, wow, da bin ich richtig gelegen, sondern vielmehr das schnelle Einreihen von komplexen Facts zu einer gebündelten ja. Aussage. Ne?
Ja, ja.
Das genau. ist euer Job geworden.
Absolut, ja. Also ich glaube, am Ende des Tages geht es gar nicht so sehr darum, ob das Kursziel jetzt auf Punkt und Komma stimmt, sondern es geht mehr darum, ein Paket an Informationen zu liefern, die der Kunde, völlig egal, ob das jetzt ein institutioneller Investor ist oder ein Retail-Kunde, der sein Geld anlegen will, sich selbst ein Bild dann machen kann, wie er das Ganze einzuordnen ist. Und manchmal sind die Dinge teilweise sehr komplex, dass wir natürlich auf der einen Seite viele Nachrichten komprimieren müssen. Auf der anderen Seite ist aber, glaube ich, auch der große Nutzen, den wir liefern können, erstens mal auch auf Deutsch. Das ist vielleicht auch wichtig, ja. Eines der wenigen deutschsprachigen Research-Häuser, aber dass wir auch Zusatz-Hintergrundinformationen liefern können, die der Kunde vielleicht so gar nicht am Schirm gehabt hat.
Meine Abschlussfrage. Bei dir war es natürlich ein bisschen bias durch einen familiären Hintergrund, ja. dass in der Familie das Thema ein Thema war. Du hast dann Internships gemacht. Reden wir noch mal kurz über das, was du da bei der Wiener Börse als Jugendlicher gemacht hast. Was war das genau für ein Kurs? Und das war für dich schon irgendwie ein Milestone, um in der Branche zu bleiben,
oder? Absolut, ja. Also das ist nett, dass du sagst Jugendlicher. Ich war auch schon 25 damals.
Ja, okay.
Nee,
du hast ja jetzt so jung aus.
Es war damals zu meiner Studentenzeit war tatsächlich die wienerbörse.at mein Hauptinformationsweg, ja. Also ich habe da nicht auf Bloomberg geschaut oder Reuters oder sonst was.
Weil du keine gehabt hast, ne?
Erstens das, aber ich habe jetzt da nicht irgendwie das Wiener Börse, und wie gesagt, ich habe auch damals den ATX-Bias gehabt, ja. Und da war dieses Stipendium ausgeschrieben, und ich habe dann so ein kurzes Motivationsschreiben verfasst und bin dann angerufen worden von den Kollegen dort und habe dann dort kurz erklären müssen, warum ich sozusagen geeignet wäre, dieses Stipendium zu bekommen. Und habe denen dann meine Bachelorarbeit präsentiert, wo es um Insider-Trading an der Wiener Börse gegangen ist. Und da waren sie plötzlich extrem interessiert, ja. Und ein paar Wochen später ist dann die Zusage gekommen, hat mich mega gefreut. Und was man lernt dort ist im Endeffekt, wie der Markt funktioniert. Also es sind Basics dabei von Fundamentalanalyse, Charttechnik, technische Analyse und so weiter, aber eben auch generell, wie funktioniert eigentlich eine Börse? Also wie funktionieren das Orderbuch, ja? Was ist eine Stop-Loss-Order? Und dann halt generell, was macht man eigentlich an der Börse? Wie funktioniert das Xetra-Handelssystem und so weiter? Und das ist jetzt nicht etwas, was ich momentan in meinem Day-to-Day-Business brauche, weil jetzt bin ich Fundamentalanalyst. Aber es hilft mir einfach schon, im Hintergrund zu verstehen, okay, wie kommt jetzt dieser Kurs eigentlich gerade zustande? Und was heißt das, wenn das Volumen an der Börse zurückgeht, wenn das Volumen steigt? Und gewisse Dinge zu lesen, sage ich jetzt mal, die man vielleicht rein nur jetzt aus den Uni-Büchern nicht direkt mitbekommt.
Also insofern war das, was du dann bei Martin Krein in der Raiffeisen Centrobank, wie ich immer sage, machen durftest, ja perfekt für das,
absolut,
was du gerade gesagt hast.
Absolut, ne? rundet das Profil super ab.
Ja. Und wenn ich jetzt, ich wusste nicht, dass du schon 25 warst, das ist für mich natürlich immer noch jung. Jetzt Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die sagen, eigentlich taugt mir was, was der da so redet, und ich möchte auch in dem Bereich anfangen. Internships sind, glaube ich, nie blöd, oder?
Absolut, kein Fehler, ja.
Ja. Gut. Lieber Manuel, ein Schlusswort noch. Zürs ist vorbei. Warst du dort? Heil, warst du nicht dort?
Nein, das betrifft nur die Kollegen, die bei uns auf der ehemaligen Zentrobank gekommen sind. Institutional Equity nennen wir das. Das heißt, das sind die Kollegen, die österreichische und osteuropäische Aktien covern. Ich bin auf der Westseite aktiv.
Und gibt es irgendwas in den nächsten Monaten? Die Wahlen sind natürlich das Thema, was uns
begleiten absolut wird. Absolut, das wird nicht nur, also den ATX jetzt vielleicht weniger, aber der ATX ist im Endeffekt auch abhängig von der Gesamtmarktentwicklung. Und vor allem jetzt, wenn wir uns den S&P anschauen oder jeglichen anderen US-Index, dann sind es die US-Wahlen, die auf die nächsten Monate das bestimmende Thema sind.
Wunderbar. Lieber Manuel, ich spiele meinen Abspann. Der Podcast heißt Wiener Börse, Sport, Musik und mehr. Und ich glaube, genau darüber haben wir jetzt geredet. Ein Traumgast. Danke, Raiffeisen Research, dass ihr mir den Manuel empfohlen hat. An euch da draußen, ich glaube, unpackbar viel Inspiration. Und ein Danke von mir fürs Zuhören. Tschüss von meiner Seite.
Ciao.
Ciao, ciao.